Ja, wer von euch mag Sport? Oh, so wenige, ich hätte mehr erwartet. Okay, wer mag Fußball? Ja, die Fußballer-Ecke. Okay. Ist im Moment nicht so rosig für Deutschland, oder? Von Holland, vom Erzfeind besiegt. Ja, das ist schon hart. Und auch die Bayern-Fans dieser Tage, ne? Kriegen nicht das, was sie brauchen oder was sie wollen.
Es ist gut so.
Ja. Genau. Aber um Sport soll es nur am Rande heute gehen. Aber wir werden uns ein bisschen was anschauen aus der Welt des Sports, einfach weil die Bibel auch darüber spricht. Und Paulus hat uns da ein schönes Beispiel gegeben, woran wir uns auch vergleichen können als Christen und das Leben des Christen. Und dann wollen wir mal gucken, ob es da Parallelen gibt und ob da etwas dabei ist, was wir in unserem Alltag mitnehmen können. Der Text der Predigt ist in 1. Korinther 9, Verse 24 bis 27. Wisst ihr nicht, dass die, welche in der Rennbahn laufen, zwar alle laufen, aber nur einer den Preis erlangt? Lauft so, dass ihr ihn erlangt. Jeder aber, der sich am Wettkampf beteiligt, ist enthaltsam in allem. Jene, um einen vergänglichen Siegeskranz zu empfangen, wir aber einen unvergänglichen. So laufe ich nun nicht wie aufs Ungewisse. Ich führe meinen Faustkampf nicht mit bloßen Luftstreichen, sondern ich bezwinge meinen Leib und beherrsche ihn, damit ich nicht anderen verkündige und selbst verwerflich werde. So viel der Text aus der Bibel. Und jetzt übertragen wir das mal wieder auf die Welt des Sports, weil ich meine, zur damaligen Zeit gab es noch nicht diese breite Sportwelt, wie wir das heute haben. Da gab es so ein paar Arenen, ne, und deswegen hat Paulus auch das Beispiel genannt. Da wurde blutrünstig gekämpft oder eben sich gemessen in höher, schneller, weiter. Das kennen wir heute auch noch. Aber wie ist eigentlich das Leben von so einem Profisportler? Was geht damit einher? Wie wird man Profisportler oder wie wird man besonders gut in irgendeiner Sportart? Wenn man zum Beispiel, ja, gehen wir ruhig mal in den Fußball rein, und gucken uns jetzt die aktuellen Profis an. Ich meine, dass sie überbezahlt sind, wissen wir alle. Ja? Und dass das nicht im Verhältnis steht. Aber dennoch gehört dazu auch eine gewisse Leistung. Und die kommt nicht einfach aus dem Nichts. Die heutigen Profifußballer spielen oder laufen pro Spiel 10 bis 15 Kilometer. Und das in höchstem Tempo. Bei höchster Konzentration wird nicht mehr so gespielt wie noch vor 10, 20 Jahren. Das ist ein bisschen anders geworden. Und es gibt viele andere Sportarten, wo das schon immer so der Fall war, die auch gar nicht so medial vertreten sind, wo auch große Leistungen dahinter stecken. Denken wir zum Beispiel ans Turnen. Ja. Die Familie Lambrix weiß es, ja, was dahinter steckt, wie viel Training, wie viel Eifer, was man alles machen muss. Und das die ganze Kindheit, Jugend. Sonst wird man keiner von den ganz großen Turnern. Oder im Radsport. Wir kennen den Bernd, auch er hat da schon viele Leistungen vollbracht. Und wenn ihr ihn fragen werdet, wird er euch ehrlich sagen, ja, da steckt auch sehr viel Training dahinter, sehr viel Eifer, sehr viele Stunden. Aber wie kommt es zu diesen Leistungen? Und was sind alles die Voraussetzungen dafür? Und das wollen wir mal so an vier Punkten anschauen. Es ist sicherlich noch mehr, was dazukommt, aber schauen wir uns mal vier an. Ich habe das so eingeteilt in Punkt 1, eine gewisse Begabung. Ja, ich denke, da werdet ihr alle zustimmen. Wenn du kein Fußballer bist von Haus aus, dann kannst du noch so viel machen. Du wirst nie gut werden in dieser Sportart. Sorry, muss ich euch leider ehrlich sagen. Und auch in vielen anderen Sportarten, wenn man die Voraussetzungen nicht mitbringt, dann kann man das zwar machen, aber man wird nie besonders herausragend werden. Man wird nie an der Deutschlandspitze, Weltspitze da irgendwo mitmischen. Ist nicht schlimm, aber wird man nicht. Also eine gewisse Begabung ist Voraussetzung. Und dann Punkt 2, Training. Kennt ihr alle. Viel Training. Wie oft muss man als Turner die Woche trainieren? 5-mal, genau. Drunter langt es nicht. Ne? Dann kann man zwar ja, irgendwo auf Kreis-, Landesebene so ein bisschen mitmischen, aber viel weiter geht es dann nicht. Also 5-mal die Woche und das nicht eine halbe Stunde, sondern 3 Stunden, teilweise mehr vielleicht sogar. Ja. Und so sieht es nicht nur in der Sportart aus, sondern auch in den anderen Sportarten, Radsport. Ja. Wie viele Kilometer müssen die täglich investieren, entbehren von ihrer normalen Zeit, um da irgendwas zu leisten. Also tägliches Training von früher Kindheit an. Oft Nein sagen. Nein, ich bin heute Abend nicht dabei. Nein, ich gehe nicht zu dem Fest. Nein, an dem Wochenende habe ich Wettkampf. Nein, nein, nein. Ja, ganz viele Neins zu den schönen Dingen des Lebens. Ist schon auch eine große Entbehrung. Und deswegen machen es ja auch nicht so viele. Dann Punkt 3, ein angepasster Lebensstil. Ich habe jetzt mal bewusst nicht gesagt, ein gesunder Lebensstil, weil ihr wisst auch, Sport ist nicht immer gesund. Ja, ist nicht immer das, was der Körper braucht. Und deswegen ein angepasster Lebensstil, die richtige Ernährung genau so abgepasst, dass der Körper effizient handeln kann in genau der Sportart, die gebraucht wird. Wie gesagt, ganz viel Verzicht, eine entsprechende Gruppe, in der ich mich auch nur bewege. Das heißt, ich habe nicht den Luxus, sagen zu können, okay, ich gehe mit Freunden jetzt mal dies oder das machen. Nee, mein Lebensstil wird mir ein Stück weit von meiner Sportart auch aufdiktiert. Ist schon auch eine ganz schöne Fessel. Kann auch zur Religion werden. Und Punkt 4 habe ich mal aufgeführt, die Ausrüstung, das Rüstzeug. Ja, also die Fußballer brauchen gute Fußballschuhe. Ja, das ist wichtig. Sonst kann man schlecht mitspielen. Beweisen uns zwar die Afrikaner anders, ne? Aber nee, so gewisse Schuhe gehören schon dazu. Und auch für einen Radsportler ist klar, richtiges Material ist ganz, ganz wichtig, muss gepflegt werden. Und dann klappt es auch gut. All das ist Voraussetzung für große Leistungen, für Wettkämpfe zu gewinnen, für auch kleine Wettkämpfe gewinnen, für Erfolge zu haben. Aber warum erzähle ich euch das eigentlich? Was hat das bitte mit uns zu tun? Ich meine, jetzt werdet ihr sagen, okay, Simon, du bist Sportwissenschaftler, für dich hat das irgendwie eine gewisse Faszination, klar. Aber was hat das mit uns als christliche Gemeinde zu tun? Und außerdem, Günther predigt das auch immer völlig richtig, wir sind doch ein Krankenhaus, wir sind die Gemeinde der Kranken und Schwachen, diejenigen, die draußen nicht bestehen. Ne? Also was hat also eine gewisse Leistung oder irgendwelche Wettkämpfe, was hat das bitte mit uns zu tun? Was will der Paulus von uns, wenn er das da schreibt, dass wir laufen sollen, um den Siegespreis zu kriegen? Und Entbehrungen in Kauf nehmen sollen und unseren Leib quasi unter Kontrolle bringen. Was will er? Stinkt es nicht auch so ein bisschen nach Werksgerechtigkeit? In Christus, das wissen wir, haben wir den Sieg errungen. Christus hat für uns den Sieg am Kreuz erwirkt. Deswegen feiern wir Abendmahl. Wir haben den Sieg schon. Der Wettkampf ist eigentlich vorbei, oder? Wozu dann überhaupt das Laufen? Und ja, es stimmt. Wir haben den Sieg in Jesus. Und das ist auch unser Trumpf, den wir immer in der Hand halten. Er ist der Sieger. Wie in Römer 3, Vers 28 steht, so kommen wir nun zu dem Schluss, dass der Mensch durch den Glauben gerechtfertigt wird, ohne Werke des Gesetzes. Also es gibt kein Werk, was uns irgendwie rechtfertigt. Wir müssen nicht irgendwas vollbringen, um was zu beweisen. Und das stimmt auch. Aber ich muss euch leider auch sagen heute Morgen, es herrscht immer noch ein Kampf in dieser Welt. Es herrscht immer noch ein Kampf um einen Haufen Menschen da draußen, die Jesus noch nicht haben im Herzen. Es herrscht immer noch ein Kampf zwischen Gut und Böse. Und wir sind diejenigen, die für Gott einstehen, die für Jesus einstehen, die er benutzen kann, um sich daran zu beteiligen. Es geht um Gottes Ehre, nicht um unsere Ehre. Und genau das ist der entscheidende Unterschied an dem Wettkampf, an dem wir uns beteiligen. Worum geht es den ganzen Sportlern? Um ihre Ehre, dass sie irgendwann vorne auf dem Treppchen stehen, oben. Und das fühlt sich sehr gut an. Ja? Ich war zwar nie ganz oben, aber so ein bisschen unten oben. Und es fühlt sich gut an, ja. Fühlt sich wirklich gut an. Schmeichelt uns. Aber in dem Fall geht es nicht um uns, sondern um Gottes Ehre. Und in dem Moment, wo wir Jesus angezogen haben, haben wir quasi diesen Wettkampf begonnen. Nicht für uns, sondern für ihn. In 1. Timotheus 2, Vers 1 bis 4 steht: So ermahne ich nun, dass man vor allen Dingen Bitten, Gebete, Fürbitten und Danksagungen darbringe für alle Menschen, für Könige und alle, die in hoher Stellung sind, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen können in aller Gottesfurcht und Ehrbarkeit. Denn dies ist gut und angenehm vor Gott, unserem Retter, welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Also es ist sein Wille, dass alle Menschen gerettet werden. Er ist bestrebt darum, um jeden Einzelnen von den Verlorenen draußen. Und wir sollten uns ihm zur Verfügung stellen und das nicht auf eine Art, wie wir, ja, so gemütlich, naja, ich gucke da mal ein bisschen zu und vielleicht, wenn mich irgendwer mal irgendwann anspricht, ja, dann werde ich bekennen, dass ich auch Christ bin. Ja? Nee, Paulus sagt was ganz anderes. Der sagt, lauft wie diese ganzen Sportler und diese ganzen Kämpfer. Lauft und kämpft um die Seelen. Und ich werde euch ausstatten mit dem, was ihr braucht. Nicht um eurer Ehre willen, nicht um Werksgerechtigkeit, nicht um bei Gott irgendwie Punkte zu sammeln und zu sagen, boah, habe ich toll gemacht. Nee, sondern für die Menschen da draußen und zur Ehre Gottes. Also die gute Nachricht und gleichzeitig, okay, für manche, auch für mich, schwer zu ertragen, ist, es geht nicht um dich und auch nicht um mich. Und Gott sei Dank ist es so. Es geht um Gott. Und deswegen sind wir hier. Und wir können uns Gedanken machen, wie wir effektiv, auch als Leib, auch als Ortsleib hier, als Gemeinde, zusammenarbeiten können, um effektiv Menschen von Jesus zu erzählen, für sie da zu sein, wirklich Licht zu sein in dieser Welt. Ihm gebührt die Ehre. Günther hat letzte Woche erzählt von auch der Nachfolge als aktiver Jünger und dass das Vater unser auch etwas sein sollte, was wirklich Bedeutung haben sollte. Dass wir nicht einfach nur so sagen, sondern wenn wir sagen, sein Wille geschehe, also dein Wille geschehe, Herr, dann passiert das, was Günther auch gesagt hat. Dann setzen wir Gott ans Steuer unseres Lebens. Und das hat auch Bedingungen. Das bedeutet, dass er uns auch was zu sagen hat. Dass er uns auch sagt, nee, Simon, für dich steht das Wochenende was anderes dran, als das, was du dir wünschst. Ich habe für dich das und das. Es sieht bei jedem anders aus, aber Gott hat uns was zu sagen. Und wir alle wissen, wie schön es auch ist, wenn wir gehorsam sind und wenn wir uns da leiten lassen von Gott. Und wie dankbar wir sind im Nachhinein, dass er uns gebraucht hat für etwas. Also in 1. Timotheus haben wir gesehen, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Und kommen wir zurück zum Predigttext, zum 1. Korinther. Das heißt es in Vers 25, jeder aber, der sich am Wettkampf beteiligt, ist enthaltsam in allem. Jene, um einen vergänglichen Siegeskranz zu empfangen, wir aber einen unvergänglichen. Wie klingt das Wort enthaltsam so für euch? Gut? Nee, ne? Hat eher so eine negative Prägung irgendwie, so enthaltsam. Oh nein, Verzicht war die schönen Dinge des Lebens. Nein, wieso nimmst du mir die her? Ist doch so toll alles. Aber Es bedeutet nicht in erster Linie, dass wir in Askese leben sollen oder ne, wie das andere versuchen, möglichst enthaltsam von allem, ich darf nichts genießen und alles muss von mir weichen, damit ich ein guter Christ bin. Ich denke, darum geht es nicht. Es bedeutet, ich entscheide mich bewusst gegen die Dinge dieser Welt, die mir nicht gut tun und die mich in meinem Dienst blockieren oder behindern. Und ich entscheide mich gegen die Sünde, die mich blockiert, jeden Tag aufs Neue. Und ja, mich jeden Tag aufs Neue. Ich entscheide mich bewusst dagegen und entscheide mich für einen Lebensstil, der Jesus Ehre bringt und wo ich einen effektiven Dienst machen kann. Ich denke, so einfach ist es auch schon. Das bedeutet enthaltsam. Enthaltsam sein vor den Dingen, wo ich weiß, es ist Sünde in meinem Leben. Enthaltsam sein von den Dingen, die mir nicht gut tun. Und ja, im Grunde wissen wir das alle, was es ist. Wir lassen unseren Leib also nicht bezwingen wie irgendein Guru, sondern in der Liebe Jesu. Und ihr wisst, wie er mit uns umgeht. Ganz fürsorglich, ganz liebevoll. Er ist nicht da und sagt, mach das so und so. Sondern er sagt uns, hey, willst du nicht, ne? Guck doch mal, lass doch mal das weg, das tut dir nicht so gut. Und wir wissen auch, wie geduldig er ist, wie lange er zuschaut in vielen Dingen. Aber wir sind oft so stur, ne? Und machen die Dinge jahrelang weiter. Ich selbst weiß seit Jahren, was ich in der Ernährung lassen müsste und dann viel effektiver wäre. Und ich mache es nicht. Ja, total dumm. Wie sehen aber in unserem Fall jetzt die Voraussetzungen aus? Jetzt lassen wir mal die Sportwelt und Krieger so beiseite. Was sind unsere Voraussetzungen, um einen effektiven Dienst zu machen, um ein guter Jünger zu sein? Wir nehmen auch die 4 Punkte mal ran. Begabung. So, jetzt gibt es ja viel Vorstellungen, so dass der ein oder andere sagt, ja, ihr habt gut reden, ne? Es gibt welche, die sind total begabt in der Technik, ja, aber das liegt mir halt überhaupt nicht. Ich kann auch nicht reden, ich kann nicht da vorne sitzen und irgendwas sagen. Ich bin auch nicht musikalisch, so wie der Arthur, und kann da irgendwie dienen. Also im Grunde habe ich überhaupt keine Gaben, ne? Also bin ich raus aus dieser Nummer. Aber so einfach ist es nicht. Weil das ist auch wieder die gute Nachricht, wir alle sind begabt. Ja, und wir sind begabt worden in dem Moment, wo wir uns für Jesus entschieden haben. Ja, wir alle haben den Heiligen Geist bekommen, der uns hilft, Zeugnis zu geben für Jesus, der uns hilft, zu beten, ja, für andere da zu sein. Und jeder hat die Möglichkeit, sich zu beteiligen, hier auch in der Gemeinde. Wenn du noch keinen Dienst hast hier in der Gemeinde und du hast den Wunsch und sagst, ja, ich möchte mich gebrauchen lassen, aber ich weiß nicht wo, dann komm auf die Ältesten zu, geh zu Günther und frag. Es gibt genug zum Anpacken. Und wenn nicht, dann gibt es noch ganz viel, was wir da draußen machen können. Ja. Also insofern, jeder von uns hat Gaben und jeder hat die Möglichkeit, was zu tun für den Herrn. Und da gibt es nichts, keine Wertigkeit, nichts. Der eine ist nicht besser als der andere. Wir alle sind Glieder am Leib und keines ist besser oder schlechter. Und Gott hat auch dich ganz besonders für einen Zweck berufen, weil er weiß, dass deine Fähigkeiten sich total gut ergänzen mit unseren. Und das ist das Schöne, so unterschiedlich wir sind. In Johannes 14, Vers 17 heißt es, den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie beachtet ihn nicht und erkennt ihn nicht, ihr aber erkennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Das ist eine gute Nachricht, oder? Dass der Geist immer in uns ist. Er ist immer bei uns und immer in uns. Die Frage ist nur, überlassen wir dem Herrn die Kontrolle darüber, inwieweit der Geist in uns wirken darf? Das ist entscheidend. Oder betäuben wir ihn eher mit allen möglichen Ablenkungen und ja, sagen, nee. Und dich sofort betäuben, damit ich bloß nicht da in den Kampf eintrete und Rechenschaft ablegen muss oder auf der Arbeit geächtet werde oder woanders geächtet. Ja, sorry, das ist unser Job. Ja. Was ist mit Jesus passiert? Er ist geächtet worden. Was ist mit den Jüngern passiert? Sind geächtet worden. Haben Verfolgung erlitten. Und wir leben in Deutschland. Noch ist die Verfolgung nicht so groß. Eigentlich ist es für uns leicht zu sagen, hey, ich gehe raus und ich stehe ein für die Dinge von Gott. Also Zeugnis geben ist eine Sache, die können wir alle auf die eine oder andere Art, auch indem wir uns einfach gebrauchen lassen, indem wir Licht sind. Und wenn wir das jetzt mal wieder die Rollen uns angucken, so im Sport, keiner von uns ist dazu berufen worden, auf der Tribüne zu sitzen. Und auch keiner ist berufen worden, auf der Ersatzbank zu sitzen. Das ist ja immer so eine, Schande im Sport, ne? Wenn du dauernd auf der Ersatzbank sitzt. Du trainierst und der Trainer sagt, da ist dein Platz. Und du guckst 90 Minuten jetzt im Fall Fußball zu und darfst nicht spielen. Das ist für die schlimm. Ja. Da nutzt auch dein ganzes Geld nichts. Ne? Das macht es nicht gut. Das ist, macht was am Selbstwert. Ja. Aber in unserem Fall ist das auch so. Wir sind nicht berufen worden, zuzuschauen. Wir alle sind berufen worden, aktiv mitzumachen, jünger zu sein. Oder vielleicht geht es dir heute Morgen so, dass du weder auf der Auswechselbank noch auf der Tribüne bist. Vielleicht bist du noch gar nicht im Team Jesus. Vielleicht hast du in deinem Leben noch gar keine aktive, bewusste Entscheidung getroffen und hast gesagt, ja, das, was sie da vorhin im Abendmahl, woran die gedacht haben, das spricht mich zwar an, aber ich habe das noch nie Wirklichkeit werden lassen in meinem Herzen. Ich weiß, da ist etwas, was raus muss und da sind Dinge falsch in meinem Leben und ich möchte es loswerden und du hast es noch gar nicht. Dann sage ich dir, triff heute Morgen eine Entscheidung. Triff jetzt eine Entscheidung für Jesus und sag, Herr, komm rein, ich will dazugehören zu diesem Team Jesus. Und es ist so einfach, du musst ihm einfach nur dein Leben übergeben. Sagen, ja, ich lass los, ich bin nicht mehr der Herr in meinem Leben, sondern du, Jesus, du bist der Herr. Und ich gebe dir all meinen Ballast, all meine Sünden, all das, was ich verbockt habe bisher und lass dich wirken. Und hey, willkommen im Team, du bist dabei, aber nicht für die Auswechselbank, nicht für die Tribüne, nein, aktiv. Lass dich gebrauchen, gleich von Anfang an. Also triff eine bewusste Entscheidung. Und wenn du das im Stillen machst, Gott sieht dich, völlig in Ordnung, dann bist du auch dabei. Aber dann vielleicht geh zum Manfred oder Trude oder einem der Ältesten oder einem Bruder, der dich anspricht und einer Schwester und lass für dich beten. Und ja, lass dich gebrauchen. Zu dem Thema, wie so die Rollen in den Mannschaften sind und was das mit uns zu tun hat, hat ein Pastor was ganz Schönes geschrieben. Ich habe leider den Namen nicht rausgefunden, aber es spielt eigentlich auch keine Rolle für uns. Er sagt, da ich in meiner Jugend sehr sportlich war, spielte ich in verschiedenen Mannschaften mit und übte mehrere Sportarten aus. Ich kann mich noch gut an einige Jungs erinnern, die wirklich keine Sportskanonen waren und trotzdem versuchten, einen Platz in der Mannschaft zu bekommen. Es kam immer wieder vor, dass der Trainer Mitleid empfand und für einen dieser armen Kerle und ihn trotz seiner mangelnden Leistung in die Mannschaft aufnahm. Er erhielt ein Mannschaftstrikot und hatte das Gefühl, zum Team zu gehören, obwohl er nie ein Spiel bestreiten würde. Glücklicherweise verhält es sich im Christenleben nicht so. Der Herr holt uns nicht in sein Team, damit wir nur die Bank warm halten. Seine Absicht ist es, uns spielen zu lassen. Durch seine Gnade sind wir errettet. Sein Wille sendet uns in die Welt, um ein Zeuge für ihn zu sein. Tatsächlich sind wir alle wie diese untalentierten Sportskanonen. Aber Gott ruft uns in seiner großen Barmherzigkeit in sein Team. Nicht wegen unserer Begabung und Tüchtigkeit, sondern aufgrund seiner souveränen Gnade. Und er befähigt uns, das Spiel zu spielen. Worauf wartest du also noch? Spiel mit und danke Gott für das Vorrecht, Jesus Christus dienen zu dürfen. Fand ich einen ganz schönen Beitrag zu dem Thema auch. Und die Ernsthaftigkeit ist, es ist leider kein Spiel. Es geht um Leben und Tod. Und ja, immer wenn es draußen um Leben und Tod geht, wird es so ganz ernst. Ne? Und in unserem Fall, ja, wir können froh sein, dass wir errettet sind, dass der Tod für uns keine Macht mehr hat. Sein Stachel ist besiegt. Jesus hat ihn besiegt. Aber für Menschen da draußen hat er noch Wirksamkeit, Gültigkeit. Für eure Familien, für viele da draußen. Und wir sind hier, um Zeugnis für Jesus zu sein. damit sein Licht in deren Leben reinkommt und sie eine Entscheidung treffen können für ihn. Das ist der Zweck, deswegen sind wir hier. Ja? Auch um Gott die Ehre zu geben, aber wir geben Gott auch die Ehre, indem wir aktiv das tun, was er will. Also, worauf wartest du? Gewinne Glaubenskämpfe und hab Freude daran, weil das macht echt Spaß auch. Wenn man dann mal so einen Glaubenskampf gewonnen hat, wie Inge und Hubert in Südafrika. Ja? Wie viele Kämpfe, wie viele kleine Kämpfe sind da drin? Ja? Und wer sich nicht gebrauchen lässt, dann passiert das da nicht. Ne? Dann passiert was anderes. Gottes Wille geschieht, so oder so. Ob wir jetzt dabei sind oder nicht. Aber es ist so toll, wenn dann was da draus entsteht. Und wenn wieder ein Team Südafrika da runterfährt und Christoph weiß es auch, Herr Maria, wie schön das ist, die strahlenden Augen von den Jungs zu sehen, ne, die einfach was mitbekommen haben vom Jesus. Vielleicht noch keine endgültige Entscheidung alle getroffen haben, ne, aber die haben was erfahren und die merken, da ist was, da, das wollen wir auch haben. Ja. Und da sind Menschen, die sind echt für uns da, ohne Bedingung. Und das macht Spaß. Und das kostet aber auch was. Also, du musst ein Stück weit auch deinen Vorstellungen sterben, so wie Günther letzte Woche gesagt hat. Die Predigt letzte Woche hieß ja, du musst erst sterben, bevor du nachfolgst. Und so ist es leider auch jeden Tag. Wir müssen uns jeden Tag unserer Vorstellungen sterben, die sterben lassen, begraben und sagen, Herr, was hast du für mich heute? Das heißt nicht, dass ihr nicht zur Arbeit gehen sollt, weil in der Regel ist es der Auftrag von Gott, dass ihr arbeiten gehen sollt. Ja? Aber lasst euch gebrauchen und seid offen dafür. Und sterbt euren Vorstellungen, das ist gut. Genauso wie Jesus zu Nikodemus sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Also, ja, um dabei zu sein beim Team Jesus, müssen wir neu geboren werden. Aber wir müssen auch täglich neu geboren werden, ein Stück weit, in unseren Vorstellungen. Die Vorstellungen begraben und die Vorstellungen von Jesus annehmen. Was gibt es noch an Voraussetzungen? Hat für uns Training überhaupt eine Bedeutung oder betrifft es uns gar nicht? Ich denke ja, es hat eine Bedeutung. Jeder, der schon seit Jahren im Dienst steht, der weiß, er ist nicht mehr da, wo er mal war. Und je mehr man sich geübt hat in den Dingen Gottes, ja, desto effektiver kann man auch in den Dienst gehen. Und man macht unglaublich viele Fehler. Ich bin auch ein Freund, ganz schnell in Fettnäpfchen reinzutreten. Und kann euch sagen, so aus den ersten 3 Jahren, wo ich in der Jugendstrafanstalt in Wiesbaden angefangen habe zu arbeiten, hatte ich die Vorstellung, ich verändere dort die Welt in der Jugendstrafanstalt und ich habe eigentlich fast alles falsch gemacht, was man falsch machen kann, als Christ auch vor allem. Ja, die richtigen Motive, aber so völlig mit der Tür ins Haus gefallen und nach kurzer Zeit war es eigentlich nur eine Frage, gehe ich oder schmeißen die mich raus? Ja. Und das war nicht alles Jesus, der mir das befohlen hat, mach dies oder das, nee, es war ich und das ist nicht gut. Also, ja, wir brauchen ein gewisses Training und das vor allem hier drin. Der Pastor in Wiesbaden auch, wir waren eine Weile dort, auch in der Calvary Chapel, der hat immer gesagt, this is the book you never read, you never touch. Ja, also das ist das Buch, was du niemals anpackst und wo du nie drin liest. Und das ist natürlich jetzt ein bisschen krass ausgedrückt, das in der Gemeinde so zu präsentieren, aber ein Stück weit hat er recht. Weil der Teufel will nicht, dass wir da drin lesen. Ne? Der will, dass es geschlossen bleibt, dass es so in unserem Schrank steht und keine Bedeutung für uns hat. Weil der Teufel weiß, welche Bedeutung in dem Wort Gottes liegt und wie viel Kraft dahinter steckt und wie sehr es uns ausstattet, wenn es täglich von uns eingenommen wird. Ja, ihr kennt vielleicht so diese Ernährungspyramide und dann gibt es ja die Dinge, die man so ganz viel zu sich nehmen soll, ganz viel trinken, ja, und ganz viel Gemüse und Obst. Und dann kommen langsam so die schlechteren Dinge und ganz oben stehen die Süßigkeiten und Alkohol und was weiß ich. Und ich denke, da fehlt was ganz unten, ja, Und das ist das hier, nämlich Gottes Wort. Davon kannst du nie genug kriegen, ja? Davon kannst du dich nähren. Jesus sagt uns das auch. Dann Zeit mit Gott ist auch eine Art von Training, ne? Weil es verändert uns, mit Gott Gemeinschaft zu haben. Aber auch Zeit in der Gemeinschaft ist etwas, was uns absolut ausstattet, was wir brauchen für den Dienst. Also wenn du noch nicht irgendwie auch über die Woche dir nochmal eine Auszeit nimmst, auch vielleicht mit Geschwistern zusammen, denk mal drüber nach, ob das dich nicht noch ein bisschen ausstatten kann, ob das dich bereichert. Weil ich komme immer in so eine Talfahrt unter der Woche und für mich ist Hauskreis absolut bereichernd. Das ist was mich immer wieder pusht und hochbringt. Also auch da drin können wir uns üben. Ich denke nicht fünfmal die Woche, 3 Stunden, ja, wobei das wäre auch nicht schlecht. Ne? Guckt mal nach China oder woanders hin, also ist irre, wie viel Zeit die miteinander verbringen, im Gebet. Die Predigten dort gehen stundenlang. Das ist echt abgefahren. Und dementsprechend effektiv sind die aber auch im Dienst. Und ja, das, was wir nie hören wollen, aber das gehört auch dazu, ein enthaltsamer Lebensstil. Oder auch ein angepasster Lebensstil. Und da sagt uns Paulus was, oder besser gesagt, er richtet es an Timotheus. Im 2. Timotheusbrief, Kapitel 2, Verse 19 bis 22. Jeder, der den Namen des Christus nennt, wende sich ab von der Ungerechtigkeit. In einem großen Haus gibt es aber nicht nur goldene und silberne Gefäße, sondern auch hölzerne und irdene. Und zwar die einen zur Ehre, die anderen aber zur Unehre. Wenn nun jemand sich von solchen reinigt, wird er ein Gefäß zur Ehre sein. Geheiligt und dem Hausherrn nützlich, zu jedem guten Werk zubereitet. So fliehe nun die jugendlichen Lüste, jage aber der Gerechtigkeit, dem Glauben, der Liebe, dem Frieden nach, zusammen mit denen, die den Herrn aus reinem Herzen anrufen. Ich denke, das spricht uns alle an. Ne? Was wollen wir sein? So ein hölzernes Gefäß in der Gemeinde? Irgendwie nur zufrieden damit, dass wir sagen, okay, ich bin ja gerettet, aber ja, alles andere betrifft mich nicht. Oder wollen wir so ein goldenes Gefäß sein zur Ehre? Nicht, weil wir sagen, wir wollen unbedingt so toll sein. Nee, sondern weil es einfach gut ist. Weil es Gott Ehre bringt. Und auch, was die Ausrüstung angeht, was das Rüstzeug angeht. Ich denke, da wissen wir auch, es ist wichtig, dass wir über die richtige Ausrüstung verfügen. Und ja, auch hier, Ausrüstung Nummer 1. Ich habe meine große Bibel verloren. Ja, das ist nicht gut, so mit dem Wort umzugehen. Glücklicherweise haben wir mehrere, ja, hier bei uns in der Gesellschaft, aber wir brauchen das. Wir brauchen das Schwert. Und das sollte für uns irgendwo täglich dabei sein. Wenn ihr Tulani anguckt, da hat es eigentlich immer dabei. Ne? Und es hat immer für ihn Bedeutung. Er ist eigentlich permanent schon wieder die nächste Predigt am Vorbereiten oder irgendeine Andacht oder irgendwas. Und ja, genau das merkt man ihm aber auch an. Er ist permanent um die Dinge Gottes besorgt, nicht um seine eigenen. Und das ist gut. Epheser 6 kennt er alle. Aber ich will es trotzdem nochmal mit euch ansprechen, weil da drin auch dieser Kampf, in dem wir uns befinden, ja, einfach real dargestellt wird. Und wir sind Meister da drin, oder der Teufel ist ein Meister da drin, uns immer wieder in diese Lüge zu verstricken, es gäbe den Kampf gar nicht. Aber er ist da. Epheser 6, Verse 11 bis 18. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an. Warum? Wozu brauchen wir die? Damit ihr standhalten könnt gegenüber den listigen Kunstgriffen des Teufels. Und glaubt mir, der ist echt gewieft. Also ich selbst merke das immer wieder, wie er es doch schafft, mir irgendwas einzupflanzen. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr am bösen Tag widerstehen und, nachdem ihr alles wohl ausgerichtet habt, euch behaupten könnt. So steht nun fest, eure Lenden umgürtet mit Wahrheit und angetan mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit und die Füße gestiefelt mit der Bereitschaft zum Zeugnis für das Evangelium des Friedens. Vor allem aber ergreift das Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt. Und nehmt auch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches das Wort Gottes ist, indem ihr zu jeder Zeit betet mit allem Gebet und Flehen im Geist und wacht zu diesem Zweck in aller Ausdauer und Fürbitte für alle Heiligen. Ich denke, wenn man die erste Passage von Paulus über das Laufen in der Rennbahn und diese Passage, wenn man das zusammennimmt, das ergänzt sich total. Ne? In beiden ist dieser Kampf beschrieben, der herrscht. Und hier wird es nochmal ganz ausführlich angesprochen, gegen was wir überhaupt kämpfen. Das ist nicht sichtbar, es ist hauptsächlich die unsichtbare Welt, die aber da ist. Und unsere Gesellschaft bzw. der Teufel ist ein Meister da drin, uns abzulenken, uns zu blenden, ne, und uns zu sagen, ist doch alles gut. Ja. Von daher, lasst uns wach sein und das wahrhaben, weil die Kämpfe, die wir nicht gewinnen, gewinnt der Feind halt irgendwo. Und wir können den Unterschied machen. Also fassen wir nochmal zusammen. Ich wollte heute Morgen euch nicht einen Vortrag halten über, ihr sollt jetzt super Sportler werden. Bestimmt nicht. Wobei es ja auch echt schön ist, in der Sportart gut zu sein. Aber du gehörst zum Team Jesus. Und du bist einer von den Start-12. Ja, nicht Start-11, nein, Start-12. Du bist ein Jünger. Jesus beruft dich als Jünger. Und er will, dass du aktiv nachfolgst. Du bist nicht berufen für die Ersatzbank und nicht für die Tribüne. Und du bist auch nicht berufen, nicht dabei zu sein. Das haben wir auch gelesen. Gott will, dass jeder zu ihm kommt, dass jeder Erkenntnis der Wahrheit bekommt und dass jeder das annimmt, was er ja schon bewirkt hat. Und er hat alles gegeben. Er ist der größte Kämpfer, der am meisten investiert hat für alles. Und sag nicht, ich kann nicht, weil das ist eigentlich eine Lüge. Ich kann nicht heißt meistens, ich will nicht. Ich will den Preis nicht zahlen. Nee, ich will nicht. Ich will nicht zum Kollegen was sagen. Ich will einfach nicht. Ich will das nicht aufgeben. Ich will mein Hobby nicht aufgeben. Ich will ja vielleicht auch die ein oder andere Sünde, die ich lieb gewonnen habe, nicht aufgeben. Aber dann sei ehrlich zu dir, ja, und sag, ich will nicht. Ja. Sag ehrlich zu Gott, ich will nicht. Weil das ist der erste Schritt zur Besserung. Indem du sagst, ich will nicht, kann er dir sagen, hey, du brauchst auch nicht, ich mach's für dich. Und wenn du es zulässt, dass er das bewirken kann, weil aus eigener Kraft können wir fast gar nichts erreichen. Aber er kann es bewirken in uns. Also sag, ich will nicht, aber du kannst. Ich kann nicht, ich will nicht, aber du kannst. Und lasst uns als Calvary Chapel hier, lasst uns gegenseitig ermutigen, ja, Gas zu geben für den Herrn, nicht aus eigener Kraft, nicht für unsere Ehre, nicht weil wir toll irgendwo vorne stehen und sagen, oh, guck mal, was ich alles gemacht habe. Da. Nee, darum geht's nicht. Sondern, dass wir uns freuen können, wow, guck mal, was wir für einen Kampf gewonnen haben. Und da wieder jemand neu in die Gemeinde gekommen und wieder jemanden vom Jesus erzählt. Und da, ne? Und darin sollten wir Gemeinschaft an uns freuen. Verbringen viel Zeit im Wort und in der Gemeinschaft und nimm das ernst. Und nochmal, es geht nicht um Werkgerechtigkeit, wirklich nicht. Epheser Kapitel 2, da steht es eigentlich ganz schön beschrieben. Verse 8 bis 10. Denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Denn wir sind seine Schöpfung, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Amen. Ja, Jesus, danke, dass du uns für würdig erachtest, dass du uns berufst, ja, dabei zu sein in deinem Team, mit dir in die Ewigkeit zu gehen, ja, mit dir Gemeinschaft zu haben. Und ich danke dir, dass wir keine Voraussetzungen dafür haben müssen, dass wir nicht schon begabt sein müssen. Du begabst uns und du rufst uns, jeden Einzelnen. Und du hast für jeden auch eine andere Aufgabe. Danke, dass keine besser ist als die andere und dass du jeden für uns für würdig erachtest. dir zu dienen. Und ich bete, dass das Wirklichkeit wird für jeden Einzelnen, für uns, dass du uns aussendest, ja, in den Alltag, in die Welt, und wir uns durch dich verändern lassen und dass die Welt durch uns ein Stück weit verändert wird und dass Menschen zu dir kommen, gerade auch hier in unserem Umkreis, durch das, was wir tun, auch als Gemeinde. Ja, ich bete, schenk uns die Kraft, dass wir Dinge aufgeben, dass wir das ein oder andere lassen, was uns nicht gut tut, und ja, uns von dir bereichern lassen, dein Gewand anziehen, deine Herrlichkeit, Jesus. Danke. Amen.